Sie kommen zu zweit. Eine Frau in Uniform. Sie erkennt mich, das sehe ich an ihren leicht geröteten Wangen und wie sie die Augen aufreißt und ihren Kollegen ansieht, als wollte sie sagen, das ist sie, du weißt schon, die aus dem Fernsehen. Falls der Mann weiß, wer ich bin, wird er es sich nicht anmerken lassen. Als er sich vorstellt, fährt er mit einer Hand durch sein leicht fettiges, dichtes, dunkles Haar. Sein Name ist D.I. Perryvale. Und das hier ist P.C. Morrow. Ich schüttle ihnen die Hand, denn plötzlich habe ich ein starkes Bedürfnis nach Körperkontakt. Ich darf nicht weinen. Ich bin nicht diejenige, die tot ist. P.C. Morrow, die aussieht, als wäre sie 12, fasst mich im Gehen am Arm. Sie ist klein und sommersprossig, das mittelbraune Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie ist fast hübsch, obwohl ihre Augen ziemlich nah zusammenstehen und ein Vorderzahn übel überkront ist. Sie will mich beruhigen. D.I. Perryvale liegt nichts daran. Er geht voraus. Krumme Schultern, die Jeans hängt ihm hinten runter. Ich muss Ihnen nicht sagen, wo sie ist. Es ist offensichtlich. Als wir näher kommen, sagt D.I. Perryvale, ich solle auf dem Weg warten, beziehungsweise zeigt er es mir, indem er den Arm ausstreckt wie eine Barriere. Von der Kripo. Er ist gerade erst gekommen, flüstert P.C. Morrow entschuldigend. Wir haben die Hunde herbestellt. Das Soko-Team ist gleich hier. 8 Minuten, wenn sie mit Blaulicht fahren, würde ich tippen. Soko? Hake ich nach. Tatort Sonderkommission. Die sperren das Gebiet ab und durchkämmen es nach Beweisen. Ich frage sie, was für eine Art von Beweisen? Alles Mögliche. Fußabdrücke, das Tatwerkzeug, Fasern, Blut, Haare, Farbe, Glas. Erstaunlich, was die alles einsammeln. Wir müssen also verhindern, dass sie den Fundort verunreinigen. Hoffentlich habe ich das nicht schon gemacht. D.I. Perryvale ist noch bei der Toten. Er berührt sie nicht, er hat sich nur hingehockt und betrachtet sie. Und er telefoniert. Jetzt ruft er P.C. Morrow etwas zu, klingt nach einer Zahlenreihe, und sie ruft ihrerseits jemanden an. Bleierne Müdigkeit senkt sich über mich. Als sie auflegt, frage ich, ob ich gehen kann, aber sie sagt, sie müsse noch ein paar Details notieren. Zuerst erkläre ich ihr, dass ich dringend zur Arbeit muss, und sie nickt. Verstehe. Sie zieht das Wort in die Länge und betont damit den Unterschied zwischen dem Tempo meines Lebens und den Prioritäten ihres Jobs. Sie berät sich kurz mit D.I. Perryvale und geht dann mit mir zurück zum Café, wo wir uns eine Bank suchen. Sie sehen irgendwie anders aus, sagt sie. Ich will mich nicht lustig machen oder so, aber sie sehen jünger aus als im Fernsehen.